Über den Tod selber haben wir bis jetzt nicht gesprochen. Dabei bringt gerade die Tatsache des Todes unwahrscheinliches Leid über die Menschen. Ich meine, wir alle können ohne Mühe ganz tragische Schicksale im Zusammenhang mit dem Tode anführen. Ein plötzlicher Unfalltod, ein Mord vor allem an Kindern und jungen Menschen, all die abgebrochenen Leben, die wir kennen, haben Familien in tiefes Leid gestürzt. Es war nach dem Tod eines geliebten Menschen nie mehr wie vorher. Das Leben hat eine völlig andere Richtung bekommen. Der Bruchteil einer Sekunde hat menschliche Leben zerstört. Und so wirft der Tod eine Reihe ganz schmerzlicher Fragen auf. Und weil er die Menschen existenziell trifft, genügt eine rein intellektuelle Antwort nicht. Einem Menschen, der noch im Schock des erlebten Todes eines Mitmenschen steht, den Tod erklären zu wollen, wäre zynisch. Auch genügt es nicht, in die offene Wunde des Leidens ein Bibelzitat hineinzuwerfen. Wir wollen nun aber aus einer gewissen Distanz uns der Frage zuwenden, wie reagierte eigentlich Jesus auf den tragischen Tod von Mitmenschen? Im Neuen Testament finden wir drei Beispiele dazu: das Mädchen von Jairus, den Jüngling von Nain und den Tod des Lazarus. Betrachten wir das erste Beispiel. Das 12-jährige Mädchen des Synagogenvorstehers Jairus war gestorben. Dieser hatte vorher Jesus gerufen. Nun gingen Jesus, Petrus, Johannes und Jakobus dorthin. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie die Leute laut weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen: Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinen Begleitern nur die Eltern mit in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm: Talita cum, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Die Leute gerieten außer sich vor Entsetzen, doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Soweit das Markus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 38 bis 42. Die Reaktion der Menschen auf diesen frühen Tod lässt sich leicht nachvollziehen. Gerade das, was im Leben so hoffnungsvoll ist, was kaum richtig zu leben begonnen hat, das wird durch den Tod zerstört. Die Liebesbeziehung, die vorher da war, wird zu schmerzhaften Erinnerungen. Wo vorher Freude war, ist jetzt Leid und Heimweh. Heimweh nach dem, wie es früher war. Ein Heimweh, das nicht gestillt werden kann. Ein Heim ist recht eigentlich zerstört worden. Und in diese Situation hinein sagt Jesus: Warum schreit und weint ihr? Das Kind schläft nur. Das ist absurd. Wer tot ist, ist tot. Da kann man nicht von einem Schlaf sprechen. Aber Jesus fasst das Mädchen an und sagte ihm: Mädchen, steh auf, und es lebt wieder. Dann sagte er noch, als wäre das die selbstverständlichste Sache der Welt: Gebt ihm etwas zu essen. Kein anderer Kommentar dazu. Erst als die Leute außer sich vor Entsetzen sind, sagt er davon, solle niemand etwas erfahren. Doch diese Begebenheit war so außergewöhnlich, dass die Leute nicht etwa in eine überschwängliche Dankbarkeit ausbrechen, sondern in helles Entsetzen. Da ist etwas, das ihr Fassenkönnen übersteigt. Und in diesem Etwas zeigt sich Jesus souverän. Jesus spricht vom Tod als Schlaf. Die Frage ist nur, meint er mit diesem Schlaf nur gerade den Tod dieses Mädchens oder meint er mit dem Schlaf den Tod allgemein? Dass Jesus den Zeugen dieses Ereignisses einschärft, niemandem etwas davon zu sagen, zeigt, dass hier etwas Tieferes im Hintergrund sein muss. Später werden wir erfahren, dass hier bereits Tod und Auferstehung Christi gemeint ist und dass dieses Mädchen gleichsam jetzt schon in dieses Auferstehungsgeschehen hineingenommen wird. Darum kann davon erst nach Ostern richtig geredet werden. Aber was liegt daran, wenn Jesus den Tod als Schlaf bezeichnet? Nun, wer Schlaf sagt, sagt auch Aufwachen. Und das besagt, dass das Aufwachen wesentlich zum menschlichen Tod gehört. Wer stirbt, wacht auf in jener größeren Welt, die uns vor dem eigenen Tod nicht zugänglich ist. Wer stirbt, erblickt das Licht der jenseitigen Welt, so wie ein Kind, das geboren wird, das Licht der irdischen Welt erblickt. Betrachten wir das zweite Beispiel. Einige Zeit später ging er in eine Stadt namens Nain. Seine Jünger und eine große Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: Weine nicht. Dann ging er zu der Bahre hin und fasste sie an. Die Träger blieben stehen und er sagte: Ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Soweit Lukas Evangelium Kapitel 7, Verse 11 bis 15. Wir können uns fragen, was denken wir zuerst, wenn wir hören, dass ein junger Mann zu Grabe getragen wird? Möglicherweise denken wir: Ach, der arme Kerl, er hätte noch so viel zu leben gehabt. Er hatte sicher seine Pläne, seine Freuden, seine Hoffnungen, seine Ziele. Wie gerne hätte er weitergelebt. Ist es nicht furchtbar schade, sein Leben in so jungen Jahren zu verlieren? Das ist durchaus möglich. Und wir denken vielleicht, dass es für den jungen Mann eine menschliche Katastrophe bedeutet, eben jetzt in der Blüte seines Lebens gehen zu müssen. Bei Jesus findet sich das nicht. Was er zuerst sieht, ist nicht der Tod eines jungen Menschen, sondern die Trauer einer Witwe, die zugleich in einer ausweglosen Situation ist. Keinen Mann und kein Kind zu haben, bedeutete damals für eine Frau, völlig ausgesetzt und ungeschützt zu sein. Ihr ist nicht nur ihr Sohn, sondern ihr eigenes Leben gleichsam weggestorben. Und dieser Schmerz im Diesseits trifft Jesus offenbar stärker als das Schicksal des jungen Mannes im Jenseits. Entsprechend sagt das Evangelium dazu: Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Der Akzent liegt offenbar stärker darauf, dass hier die Witwe ihren Sohn, ihr Leben, zurückerhält und nicht so sehr, dass ein Toter ins Leben zurückgerufen wird. Das ist für den Verstorbenen ein Gewinn von ein paar Jahrzehnten im irdischen Leben, dann wird er eines Tages nicht mehr zurückgerufen, sondern hinübergerufen. Wohin? Darauf kommen wir noch. Betrachten wir den dritten Todesfall, den Tod des Lazarus. Im Johannesevangelium Kapitel 11, 17 bis 44 lesen wir: Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr, der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen, er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinte, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er den Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb. Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da nahmen sie den Stein weg, Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Was an diesem Text auffällt, ist, dass zweimal gesagt wird, Jesus sei im Innersten erregt und erschüttert. Ja, als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, da weinte Jesus. Ich denke, man kann in diesem Erschüttertsein und Weinen ein Dreifaches sehen. Zum Ersten darf man es durchaus so deuten, wie die Juden es taten, er weint, weil er Lazarus liebte. Das heißt, Jesus ist auch durch den menschlichen Schmerz hindurchgegangen. Er hat den menschlichen Schmerz nicht übersprungen. Es zeigt sich darin die tiefe und echte menschliche Verbundenheit Jesu mit den Menschen. Er kennt ihre Schmerzen und ihr Leid nicht nur verstandesmäßig, sondern mit ganzem Mitgefühl. Damit zeigt er gleichzeitig, dass Gott selber sich vom Leiden der Menschen betreffen lässt. Er ist kein Gott weit über den Wolken in einem fernen Himmel, sondern Gott, der dem Menschen in seinem Leiden nahe ist. Als Zweites sieht Jesus jedoch auch den Grund des Leidens über den Tod. Im Lukas-Evangelium Kapitel 19, 41 folgendes wird von Jesus berichtet, als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Und im Matthäusevangelium Kapitel 23, Vers 37 sagt er, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Das, denke ich, ist es, was Jesus im Innersten erschüttert. Der Unglaube gibt dem Tod das Schwere, Dunkle, Unheilvolle. Der Unglaube macht, dass der Mensch es kaum wagt, sich im Tode loszulassen einerseits und dass er andererseits seine Toten beklagt, als würden diesen das Schrecklichste geschehen, was überhaupt geschehen kann. Der Unglaube macht das Sterben erst eigentlich zum Tod, wie die Menschen ihn erfahren. Dabei ist hier nicht einfach ein schuldhafter Unglaube gemeint, sondern das tief liegende Misstrauen, das sich auch in den besten Glauben einnistet, die Angst, es sei vielleicht doch nicht so, wie der Glaube sagt, diese Ungewissheit, die der Glaube überspringen will und doch nicht kann. Der Unglaube ist zunächst einmal eine tiefe Tragik, dann erst vielleicht eine Schuld. Und eine dritte Dimension kann die sein, dass Jesus im Tode des Lazarus seinen eigenen Tod vorgebildet sieht. Im Angesicht seines Todes wird Jesus bekennen: Jetzt ist meine Seele erschüttert, was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde, aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Johannes Evangelium Kapitel 12, Vers 27. Es steht hier aber noch eine andere Frage im Hintergrund. Jesus hat sie einmal so formuliert: Will jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Lukas Evangelium Kapitel 18, Vers 8. Rein menschlich gesehen sind nämlich die Ereignisse mit und um Jesus eine Enttäuschung. Das Volk hatte ja einen Messias erwartet, der kommen würde, um es zu befreien von den Unbilden der Zeit. Nun ist in Jesus Christus der Erlöser und Messias gekommen, aber nicht so, wie es die Menschen erwartet und erhofft hatten. Gott wurde Mensch, aber er hat das Leiden und den Tod nicht hinweggezaubert, sondern ist durch Leiden und Tod hindurchgegangen. Das wurde natürlich nicht erhofft. Wenn Gott kommt, dann hatte er nach den Vorstellungen der Menschen endlich mit dem Leiden und dem Tod aufzuräumen, dann sollte er nicht hindurchgehen, sondern abschaffen, was den Menschen bedroht und bedrängt und umbringt. Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten, hatte sogar Johannes der Täufer Jesus fragen lassen. Die Erwartung hatte sich nicht so erfüllt, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten und durch sie das Volk es erwartete. Und das ist eine bleibende Herausforderung an unseren Glauben. Wir möchten etwas mehr Sicherheit, etwas handgreiflichere Zeichen, etwas, das mit der menschlichen Vernunft voll und ganz zu verstehen ist. Der Apostel Paulus hat es in seinem ersten Brief an die Gemeinde vor Korinth so geschrieben: Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten, für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen, und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, entspricht auch der Antwort, die Jesus selber gab. Diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Innern der Erde sein. Matthäus Evangelium Kapitel 16, Vers 4. Damit wendet sich Jesus an das Volk Israel und erinnert es an die Botschaft der Propheten. Die Propheten haben in Wort und Leben auf ihn hingewiesen, und wer die Zeichen zu lesen versteht, der kann in den Prophetenschriften die Hinweise auf ihn durchaus entdecken. Das ist also gleichsam die Gefahr jener, die der Bibel Glauben schenken, dass sie die innere Logik, den roten Faden der Heiligen Schrift, aus den Augen verlieren und am Oberflächlichen hängen bleiben. Die Gefahr der Weisen, Intellektuellen, Philosophen ist eine andere. Wenn sie ihre Vernunft absolut setzen, dann können sie nicht akzeptieren, was diese Vernunft übersteigt. Dann sperren sie Gott in ihre Vernunft ein. Darüber hinaus darf er nicht gehen. Die Wissenschaft auf der anderen Seite läuft Gefahr, Gott in ihre Wissenschaft einzusperren. Dann darf Gott nichts tun, was über die Naturgesetze hinausgeht. Diese Ansichten können sich bis zum schlimmsten Hochmut verhärten. Jesus jedoch betete: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbarst hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Matthäus Evangelium, Kapitel 11, die Verse 25 bis 27. Es dürfte also auch dem scharfsinnigsten Philosophen und dem gründlichsten Wissenschaftler möglich sein, zu erkennen, dass er nicht das Maß aller Dinge entdeckt hat und kennt. Der Glaube erwartet durchaus die Haltung der Demut Gott und der Schöpfung gegenüber. Es ergibt sich eine weitere Frage, die für die Hinterbliebenen eines geliebten Menschen brennend ist. Die Frage nämlich: Wo ist jetzt mein geliebter, verstorbener Mitmensch? Werde ich ihn je wiedersehen? Und wer gibt mir die Garantie dafür? Die Internationale Theologenkommission sagt uns dazu das Folgende: In der Zwischenzeit, unmittelbar nach dem Tod, besteht eine Gemeinschaft der Seligen mit dem auferstandenen Christus, die, wenn nötig, eine eschatologische Reinigung voraussetzt. Mit der Zwischenzeit ist gemeint die Zeitspanne vom je persönlichen Tod bis zur Vollendung der Welt überhaupt. Und da ist der Mensch in Christus und mit Christus. Er bedarf, wenn nötig, der eschatologischen Reinigung. Damit ist das gemeint, was wir mit Rückkehr meinen. Der Prozess der inneren Öffnung für die Liebe Christi. Was dieser Liebe noch entgegensteht, das wird in einem inneren Reifen gleichsam ausgeschmolzen. Wir werden einander wiedersehen in Christus und mit einer Erkenntnis, die unendlich tiefer sein wird als die, die uns auf dieser Erde je möglich ist. Auf die Frage, wann das geschehen wird, antwortet Jesus, dass das niemand weiß. Der Zeitpunkt ist in Gottes Plan verborgen. Er ist uns nicht offenbart und jede Spekulation ist hier fehl am Platz. Freilich hat die menschliche Neugier noch mehr Fragen. Hier ist eine nächste. Werden viele gerettet? Diese Frage hat man Jesus ganz direkt gestellt. Wir wollen hier eine Perikope genauer betrachten. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen: Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen. Lukas Evangelium, Kapitel 13, die Verse 22 und folgende. Was sagt diese Antwort? Ja oder nein? Weder noch. Es ist keine direkte Antwort. Aber wie können sie uns durch einen Vergleich zugänglicher machen? Jesus geht ja von Dorf zu Dorf und lehrt. Das heißt, er zeigt sich hier als Lehrer. Nun können wir uns einmal vorstellen, da ist eine Schulklasse, die, sagen wir, auf die Matura sich vorbereiten. Und nun fragt einer den Lehrer: Sind es eigentlich nur wenige, welche die Matura-Prüfung bestehen werden? Da wird ihm der Lehrer vermutlich auch sagen: Das soll dich jetzt nicht beschäftigen, gib dir Mühe beim Lernen, damit du sie bestehst. Die Frage, ob es viele oder wenige sind, kann dich nur von deinem Weg ablenken. Wenn ich sage, es werden die meisten bestehen, wirst du denken, dann müsse man sich nicht so sehr bemühen. Wenn ich sage, es seien nur wenige, könntest du den Mut verlieren und finden, es sei doch alles Lernen zwecklos. Also lass die Frage offen und lerne mit aller dir zur Verfügung stehenden Kraft. Aber die brennendste Frage ist die Frage nach Himmel und Hölle. Wer kommt in den Himmel, wer in die Hölle und wie hat man sich das überhaupt vorzustellen? Wir werden die Antwort Jesu hören. Aber zunächst ist zu sagen, Himmel und Hölle sind nicht in erster Linie Orte, sondern Zustände der Seele. Wir kommen nicht in den Himmel oder die Hölle, sondern tragen Himmel oder Hölle mit uns hinüber. Es gibt keine Hölle außer die, die wir selber mitbringen. Der Himmel hingegen ist reines Geschenk für jene, die sich der Liebe Gottes öffnen. Doch der Geschmack von beidem, von Himmel und Hölle, ist uns schon hier zugänglich. Jesus spricht von der Hölle als Zustand, in dem der Mensch heult und mit den Zähnen knirscht, wo der Wurm nicht stirbt, wo ewiges Feuer brennt und es trotzdem dunkel ist. Ich denke, das sind Zustände, die wir hier schon erfahren können. Heulen und Zähneknirschen ist ein Ausdruck extremer Wut. Man ist extrem wütend, aber nicht über einen anderen, sondern über sich selber. Der Wurm, der nicht stirbt, ist unser Gewissen. Wenn wir Gewissensbisse haben, dann ist das, als würde ein Wurm in unserer Seele wühlen. Das Feuer kann verschiedenste Bedeutungen haben. Begeisterung, Reinigung, Ausbrennen, Scham, Reue. In der Hölle wäre es nur Scham und ein unsägliches Bedauern des gelebten Lebens. Man möchte nicht sein und muss doch sein. Das ist das Wesen der Verzweiflung. Und Dunkelheit kann man sich leicht vorstellen. Man ist in einem Tief, ist in ein Loch gefallen. Es geht hier allerdings nicht um die Depression als Krankheit und auch nicht einfach um Kleinigkeiten. Damit ist nun zweierlei gesagt. Erstens ist es naiv und dumm, sich die Hölle als eine Art Folterkammer vorzustellen, die mit allen möglichen Folterwerkzeugen ausgerüstet ist. Solche Höllen gibt es nur auf der Erde. Zweitens ist man den Gefühlen von Wut, Scham, Gewissensbissen nicht schutzlos ausgeliefert. Man kann sie in diesem Leben durchaus vermeiden oder auch abbauen. Wer nicht mit einem Hass im Herzen stirbt, muss sich vor der Hölle nicht ängstigen. Nun wollen wir prüfen, ob das auch mit der Lehre Jesu übereinstimmt. Ich nehme die Begebenheit in Matthäus Evangelium Kapitel 19, die Verse 16 bis 26. Es kam ein Mann zu Jesus und fragte: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Er antwortete: Was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Darauf fragte er ihn: Welche? Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das Halten der Gebote verhindert also bereits die höllischen Gefühle, von denen die Rede war. Damit ist der Weg in die ewige Erfüllung gewiesen. Gott hat uns seine Weisungen gegeben, und die sind gut zusammengefasst in den 10 Geboten. Nun ist aber der Mann, der Jesus nach dem ewigen Leben fragt, nicht ganz zufrieden mit der Antwort. Sie scheint ihm zu banal, zu gewöhnlich. Er sagt: Alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir jetzt noch? Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Amen, das sage ich euch, ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Der junge Mann ist offensichtlich von der Antwort Jesu nicht befriedigt. Die Gebote hat er von Jugend auf befolgt, aber das genügt ihm nicht. Sein Leben hat nicht die Tiefe, die er wünschte. In ihm ist ein Verlangen nach mehr. Er möchte eine gewisse Erfüllung jetzt schon erfahren, etwas, das über den Reichtum hinaus befriedigt. Und er sucht dieses Mehr mit Recht in seiner Religion. Kurz, seine Frage dreht sich hier um. Es ist nicht mehr die Frage, wie komme ich in den Himmel, sondern wie kommt der Himmel zu mir? Das ist genau das, was uns Jesus zu beten gelehrt hat: Dein Reich komme. Das Evangelium sagt an dieser Stelle, Jesus liebte ihn und weil er ihn liebt, sagt er ihm: Eines fehlt dir noch, verkaufe, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Wir können nun fragen, was denn geschehe, wenn der reiche Jüngling das wirklich täte. Dazu drei Bemerkungen. Nun, er stünde da mit leeren Händen, arm, ungesichert, angewiesen auf andere. Und genau das wäre ein Schritt in die Wahrheit. Die Wahrheit nämlich, dass der Mensch vor Gott arm, bedürftig und klein ist. Er würde diese Wahrheit nicht nur erkennen, sondern am eigenen Leibe erfahren. Er würde zweitens den Schritt in die innere Unabhängigkeit tun. In dem Maße, in dem er frei ist von äußeren Abhängigkeiten, frei von der Sorge um sein Vermögen, in dem Maße wird er innerlich frei für Gott. Und in dem Maße wird er erfahren dürfen, wie er ganz und total und bis ins Mark hinein in allem, was er ist und hat, radikal von Gott abhängt. Und eben diese Abhängigkeit von Gott und nur von ihm macht den Menschen frei. Drittens würde er im Umgang mit Jesus in sich die Liebe zu Gott entdecken und er würde in dieser Liebe zu Gott innerlich wachsen. Der Mensch hat ja nicht nur die Sehnsucht danach, geliebt zu werden, er möchte auch selber lieben können und er findet in der Liebe seine Erfüllung. Und diese Sehnsucht nach Lieben und geliebt werden findet ihre tiefste und letzte Erfüllung im Verhältnis des Geschöpfes zu seinem Schöpfer, des Menschen zu Gott. Es genügt nämlich dem Menschen nicht, von Gott geliebt zu sein, sondern er hat, ob er es weiß oder nicht, im tiefsten Inneren die Sehnsucht, seinerseits Gott echt und tief zu lieben. Diese Liebe zu Gott ist wie der Schatz im Acker, wie die kostbare Perle, von der Jesus andernorts spricht. Und diese Liebe des Menschen zu Gott erreicht dort ihren Höhepunkt, gleichsam ihre Blüte, dort, wo der Mensch noch durch und im Leiden Gott lieben kann, auch wenn und erst recht dann, wenn seine Vermögen, also das, was er im aktiven Leben zu tun vermag, wenn diese Vermögen abnehmen und verbraucht sind. Wenn Gott dem Menschen gleichsam das Heft aus der Hand nimmt und der Mensch dann noch sagen kann: Gott, ich liebe dich, dann hat diese Liebe ihren Höhepunkt, ihre Blüte erreicht. Papst Benedikt spricht von einer dialogischen Unsterblichkeit des Menschen. Das heißt, wo der Mensch mit Gott im Dialog ist, wo er mit Gott Umgang hat, wo er die Beziehung zu Gott will und nach bestem Willen lebt, dort ist eben diese Beziehung unsterblich. Und Beziehung zu Gott heißt Beziehung zu Jesus Christus. Papst Benedikt schreibt, ich zitiere: Erst derjenige, der uns als der Mensch gewordene Gott mit seiner Kraft heraufzieht, kann uns Stand geben auf dem Meer der Vergänglichkeit. Seine Verheißung aber lautet: Die Gottesschau, die Leben ist, erreicht nicht die Spekulation des Denkens, sondern die Reinheit des einfachen Herzens, der Glaube und Liebe, die sich der Hand des Herrn übereignen. Was den Menschen auf den Weg der Unsterblichkeit bringt, ist jene Reinigung des Herzens, die in der täglichen Geduld des Glaubens und der aus ihm kommenden Liebe geschieht. Sie findet den Halt beim Herrn. Der Mensch ist konzipiert als ein Wesen, das zur Gotteserkenntnis und Gottesliebe fähig und gerufen ist. Die Verwiesenheit auf Gott, auf die Wahrheit selber, ist für den Menschen nicht ein beliebiges intellektuelles Vergnügen, sondern macht den Kern seines Wesens aus. Er ist als Geschöpf von Wesen her in einer Beziehung geschaffen, die Unzerstörbarkeit einschließt. Ein Wesen ist umso mehr es selbst, je offener es ist, je mehr Beziehung es hat. Wir leben deshalb, weil wir ins Gedächtnis Gottes eingeschrieben sind. Im Gedächtnis Gottes stehen heißt leben, ganz wir selber sein. Das etwas längere Zitat. Und das Gedächtnis Gottes ist immer aktuell. Benedikt schließt daraus, Himmel ist die reine Durchdringung des ganzen Menschen von der Fülle Gottes und seine reine Offenheit, die Gott alles in allem und so ihn selbst grenzenlos erfüllt.